ihr Lieben, heute Abend ist wieder Tatort. Viele Millionen Menschen in unserem Land werden wieder einen Krimi schauen und überlegen, wer hat das Opfer umgebracht? Was hat dazu geführt, dass das so weit kommen konnte? Eigentlich gibt es jeden Tag Krimis, wenn man so in das Fernsehprogramm mal reinschaut, ne? Und dann gibt es noch die Dokus über echte Kriminalfälle. Also irgendwie, wir scheinen da irgendwie so fasziniert zu sein von Verbrechen. Der berühmteste Kriminalfall der Weltgeschichte ist die Ermordung von Jesus. Wir sehen es immer so von der religiösen Seite, da tut Gott was für uns durch Jesus, um uns zu erlösen, zu befreien durch seinen Tod und seine Auferstehung. Aber diese Sache hat ja auch eine ganz menschliche Seite, eine kriminalistische Seite. Und in einem Bericht von Johannes werden diese zwei Seiten ganz schön zusammengebracht. Steht in Johannes 11. Und das finde ich sehr spannend, das möchte ich mit euch heute anschauen. Die Sache ist so, dass Jesus wieder für Aufsehen gesorgt hat, wie er es oft getan hat. Und dann kommt es zu so einer Sondersitzung des Hohen Rates. Der Hohe Rat, das war das höchste Gremium des jüdischen Volkes. Die eigentliche Macht, die lag ja bei den Römern. Die hatten das Land erobert, besetzt und so alles unter Kontrolle. Aber sie hatten dem Volk eben diesen Hohen Rat gelassen, dieses Selbstverwaltungsgremium, wo sie so einige interne Angelegenheiten, interne Prozesse, interne Vorschriften so regeln konnten. Und zu diesem Hohen Rat, da gehörten vor allem die obersten Priesterfamilien. Der aktuelle Hohe Priester für dieses Jahr, aber eben auch die ehemaligen Hohen Priester und ihre Familien, die so die Macht hatten, aber eben auch einige Pharisäer. Und diese beiden Gruppen, die hatten schon länger ein Problem mit Jesus und jetzt eben wird diese ganze Sache dringlicher. Ich lese mal einige Verse vor. Da beriefen die Hohen Priester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch, eben gemeint ist Jesus, tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Ihr merkt, Krisensitzung, Krisenstimmung. Die Priester, wie auch die Pharisäer, hatten schon lange was gegen Jesus und sie hatten zwei Gründe, warum sie gegen Jesus vorgehen wollen. Das eine war, dass beide Gruppen ihn für einen falschen Propheten hielten. Und wir haben ja einige Titel von Jesus gerade so betrachtet. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kommt und irgendwie hat das mit mir zu tun. Ich habe da eine ganz besondere Rolle da drin. Er hat angedeutet, er ist der Messias, ja sogar mehr als das. Und beide, die Pharisäer wie auch die hohen Priester, haben gesagt, nein, das kann nicht sein, er ist ein falscher Prophet. Und sie hatten ihre Gründe. Die Priester, die haben sich darüber geärgert, dass Jesus den Tempel kritisiert hat. Dass er mehrfach angedeutet hat, dass Gott Sünden vergibt ohne den Tempel. Dass Gott sogar irgendwie diesen Tempel ersetzen wird, abbrechen wird, beseitigen wird, dass Gott woanders gegenwärtig ist. Und sie dachten, wer so gegen Gottes Tempel redet, der kann nicht von Gott sein. Die Pharisäer waren auch gegen Jesus, aber aus anderen Gründen. Ihnen war das Gesetz Gottes ganz wichtig. Dass alle im Volk sich möglichst genau, sogar übergenau an das Gesetz hielten. Gottes Willen ernst nehmen. Aber eben noch ein bisschen ernster. Sie hatten eine ganz strenge Auslegung der Sabbatgebote, was genau am Sabbat zu tun war und nicht zu tun war. Die Reinheitsgebote, die eigentlich für die Priester galten, vor allem, die wurden dann auf alle Menschen übertragen und noch weiter gesponnen. Und da hatte Jesus eingehakt, das hatte er kritisiert, diese übertriebene Auslegung der Sabbatgebote und der Reinheitsgebote. Sogar die Reinheitsgebote selber aus dem Alten Testament hat gesagt, dass die Priester über diesen Eifer für Gehorsam und Gesetz die Barmherzigkeit und die Liebe vergessen hätten. Und Jesus hatte sich gerade um die Unfrommen gekümmert, Aussätzige, Prostituierte, Pharisäer, nicht Pharisäer, sondern ja, die Zolleinnehmer, ne? Diese Gruppen, die eigentlich so ganz unmoralisch waren, so ganz außen vor waren, um die hat er sich gekümmert. Und sie dachten, ja, wer so drauf ist, wer so handelt, der kann nicht von Gott sein. Das war schon lange so, dass sie ihn für einen falschen Propheten hielten. Aber hier in den Versen sehen wir, jetzt kommt noch ein zweiter Grund hinzu. Ein ganz praktischer, handfester Grund. Jesus kam nach Jerusalem. Es ging auf das Passafest zu. Dieses Fest, was für Christen Ostern geworden ist. Das Fest des Auszugs aus Ägypten, der Befreiung Gottes für sein Volk von den Ägyptern. Und die große Sorge der obersten Priester und der Pharisäer war, dass es im Rahmen dieses Festes zu einem Aufstand gegen die Römer kommen könnte, wie es schon öfter passiert war. Sie wussten, Jesus war gegen Gewalt, er hat das immer abgelehnt. Aber sie dachten, ach, vielleicht passiert das doch jetzt, dass da so ein Aufstand losgeht. Und sie waren sich ganz klar, was dann passieren würde. Dann würden die Römer ihre Legionen schicken, die Stadt Jerusalem einnehmen, den Tempel, diese Städte zerstören und viele Menschen würden sterben. Genauso ist es ja 70 nach Christus dann auch passiert und 130 nochmal. Und sie sagten, das müssen wir verhindern, das darf nicht passieren. Aber sie waren völlig ratlos, ja wie machen wir das? Was sollen wir bloß tun? So wie wir alle manchmal ratlos sind vor manchen Fragen und Problemen. Aber dann trat eben der hohe Priester dieses Jahres Kaiaphas vor. Wir kennen ihn vielleicht aus, in seinem Haus fand später das Gerichtsverfahren gegen Jesus statt. Und er sagt, einer von ihnen, Kaiaphas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Muss mal genau hinschauen, was er hier sagt. Erstmal sagt er dem Hohen Rat, ihr seid alle unfähig. Was macht ihr hier nur? Was redet ihr hier nur? Die Lösung unseres Problems ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen Jesus umbringen. Das ist natürlich ein Vorschlag, der gegen alle Gesetze Gottes verstößt. Von daher formuliert er es auch sehr indirekt. Ne? Bevor dieser Jesus noch mehr Menschen verführt und es zu einem Aufstand gegen die Römer kommt und die Römer unser Land in Schutt und Asche legen, bevor das passiert, lass uns lieber einen Menschen töten. Und so entscheidet dieses oberste Gremium des jüdischen Volkes relativ einmütig, ja, das machen wir, das planen wir. Das soll es sein. Vers 53, von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Das ist die ganz menschliche Seite, die kriminalistische Seite von Ostern. Aber Johannes fügt dann was hinzu, einen Kommentar. Der Text fehlt mir jetzt gerade, muss ich es vorlesen. Da schreibt Johannes, das sagte er, Kaiaphas, nicht aus sich selbst, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er, Jesus, sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Also die menschliche Seite, die ist nicht alles. Da ist noch eine göttliche Seite, dieser Kaiaphas. Er spricht einerseits ganz menschlich, lieber den einen aus dem Weg räumen, als dass wir alle ein Problem haben. Aber er spricht sozusagen prophetisch, er spricht da aus, was Gottes Plan in dem Ganzen ist. Dass es nämlich auch Gottes Plan ist, dass da einer für das ganze Volk stirbt. Dass es der Plan von Gott und von Jesus ist. Dass Jesus für das Volk, anstelle des Volkes stirbt, ja noch mehr, dass er durch seinen Tod die versprengten Kinder Gottes versammelt, bei sich versammelt. Ich finde das spannend, so wie in dieser Geschichte, diesem Bericht, so diese ganz menschliche Seite, irdische Seite, gottlose Seite, diese göttliche Seite so zusammenkommen. Und ich möchte euch so vier Gedanken mitgeben, die uns so auf Ostern einstimmen können, so auf die nächsten beiden Wochen, in diesen nächsten beiden Wochen so begleiten können. Mein erster Gedanke ist ein Zuspruch. Gott ist ein Gott, der aus Schlechtem Gutes machen kann. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation, so einer Ratlosigkeit. Was soll ich damit bloß machen? Was soll da bloß passieren? Wie kann das weitergehen? Dann möchte ich dir sagen, Mensch, du, Gott ist ein Gott, der all das in der Hand hat. Ja, er lässt manchmal zu, dass schlimme Dinge passieren. Er lässt hier auch dem Kaiaphas so seinen Weg durchgehen, ne? Aber Gott hat es trotzdem in der Hand und er kann sogar aus Schlechtem Gutes machen. So hat es Dietrich Bonhoeffer mal formuliert: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. So haben wir das letzten Monat in der Josefsgeschichte gesehen, ne? Wo er dann so sagt: Ihr wolltet was Böses machen, aber Gott hat es gut gemacht. Diese Woche ging es in den Losungen zweimal um Bileam, dieser Magier, der das Volk Israel verfluchen sollte. Aber er konnte nicht fluchen, er musste segnen. Gott ist ein Gott, der aus Schlechtem Gutes machen kann. Das gilt auch für dich, für deine Situation. Mein zweiter Gedanke ist herausfordernd. Wir alle brauchen es, dass Jesus für uns stirbt. Wir alle brauchen das. Weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das hörst. Vielleicht ist das für dich ganz normal. Ich glaube, so ganz normal ist das nie. Vielleicht regt sich da auch in dir so ein Einwand. Ist mein Problem wirklich so groß, dass das sein musste? Ja, bin ich wirklich nur schlecht? Bin ich einfach nur Sünder durch und durch? Ist da nicht so viel Gutes? Ist das nicht viel zu einseitig, zu krass? Nein, du bist nicht nur Sünder. Nein, das bist du nicht. Du bist zuerst Gottes Ebenbild. Gottes Ebenbild, gut geschaffen, mit ganz viel Gutem, Schönen und Wahren in dir. Das bist du. Und doch ist da auch diese andere Seite. Was die Bibel sagt, wir alle sind gleichzeitig Sünder. Ich sage, mach das mal vor. Ebenbild Gottes, gut geschaffen, rein geschaffen. Und doch in allem von uns ist die Sünde. Ihr merkt, was ist da? Da ist viel mehr Gutes, ne? Viel mehr Gutes, was? Viel mehr Wasser als Tinte. Und doch diese Tinte, die durchdringt das alles. Auch in dem Besten, was wir tun, in unseren besten Seiten, ist da manchmal was Schwieriges, was Unehrliches, was Unechtes. Und die Sünde, die beginnt nach der Bibel nicht nur in den äußeren Taten. Nicht erst, wenn es diese Ebene erreicht, wo wir irgendwas Unmoralisches, Schlechtes, Böses tun gegen andere oder gegen uns selbst. Und die Bibel sagt, sie geht in unserem Innersten los. Unser Innerstes ist eben nicht gut. Das Böse ist nur äußerlich, sondern es ist in unserem Herzen, sagt Jesus, und da kommt es raus. Da ist unsere Selbstsucht, unser Egoismus. Und ich finde, in dieser Geschichte, da werden so vier innerliche Formen von Sünde deutlich, von unserem Problem, das wir nach der Bibel alle haben. Das ist erstens die Sünde der Überheblichkeit. Diese Denke, ich bin besser als der andere, weil ich mehr weiß, weil ich mehr kann, weil ich mehr habe. Oder, da geht es vielleicht an uns ran, weil ich ja moralischer bin als der andere. Zum Beispiel, weil ich Christ bin. Oder weil ich Klimaaktivist bin. Wir sehen diese Überheblichkeit an der Art, wie die im Hohen Rat über Jesus reden. Sie sagen noch nicht mal den Namen von Jesus. Sie sagen nur, ja, dieser Mensch. Fällt so auf, ist spannend. Und Jesus selbst hat diese Sünde der Überheblichkeit mal richtig krass aufgespießt mit der Geschichte vom Zolleinnehmer und Pharisäer im Tempel. Da bringt er irgendwie all das so zusammen, ne? Da sagt er, da gehen diese zwei in den Tempel. Und der eine, der betet in Verzweiflung, Gott, verzeih mir meine Betrügereien, sei mir gnädig. Ich weiß nicht, ob du es bist und sein kannst. sagt der Zolleinnehmer. Und der Pharisäer sagt: Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin und so viel besser als dieser Zolleinnehmer da hinten. Und dann kommt die Pointe. Jesus sagt: Der eine hat Vergebung bekommen, nämlich der Zolleinnehmer. Und der andere nicht. Krass. Obwohl der eine doch so viel besser ist nach außen gesehen. So viel moralischer. Die Sünde der Überheblichkeit. Die zweite innere Sünde ist die Gleichgültigkeit. Wenn Jesus sagt, das höchste Gebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Wenn das wichtigste Gebot ist, was ist die wichtigste Sünde? Nicht zu lieben. Gott nicht zu lieben, meinen Nächsten nicht zu lieben, mich selbst nicht zu lieben. Gleichgültig zu sein gegenüber Gott und Mitmenschen. Die Priester und die Pharisäer, für die war Jesus gleichgültig. Sie sagten, es ist uns egal, wenn der darunter leiden muss, dass wir den um die Ecke bringen, Hauptsache unser Problem ist weg. Es ist uns egal, dass Jesus dafür über die Klinge springen muss. Wir opfern ihn für unsere Sache. Das ist Gleichgültigkeit in der höchsten Form. Die Grundsünde, die Gleichgültigkeit gegenüber Gott und Menschen. Und dann ist da die dritte innerliche Sünde, die Selbstgerechtigkeit. Die Führer, die planen einen heimtückischen Mord. Sie als die obersten Führer des Volkes Gottes. Aber sie reden sich das Ganze schön. Indem sie sagen, ja, wir wollen ja nur unser Volk vor großen Gefahren schützen. Ich denke, wir sind alle Weltmeister da drin, unsere eigenen Fehler schön zu reden, gut aussehen zu lassen, vielleicht sogar zur Moral zu erklären. Und die vierte innerliche Sünde ist die Feigheit. Wir wissen, dass das da im Hohen Rat auch andere waren, die es anders sahen, der Nikodemus. Aber sie sagen nichts. Sie lassen sowohl später diese Entscheidung gegen Jesus zu, als auch jetzt hier diesen Plan. Sie trauen sich nicht zu widersprechen. Und ich frage dich einfach mal von Mensch zu Mensch. Kennst du diese Dinge aus dir, aus deinem Herzen, aus deinem Leben? Überheblichkeit gegenüber anderen, Gleichgültigkeit, Selbstgerechtigkeit, Feigheit. Meine Antwort ist ja, natürlich. Natürlich kenne ich das. Und ich wage mal zu sagen, das ist in uns allen. Das ist diese Tinte der Sünde in uns. Vielleicht sagen wir, das sind doch Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten, wie wir sie nennen, die führen zu Taten. Zu kleinen Taten, zu größeren Taten und unter gewissen Umständen zu richtig großen Taten. Unter richtig krassen Umständen könnten diese Dinge der Gleichgültigkeit dazu führen, dass wir bei einem Mord mitmachen. Das ist in der deutschen Geschichte passiert, wo hochanständige Menschen mitgemacht haben, sogar aktiv mitgemacht haben. Und hier beim obersten Gremium des jüdischen Volkes. Ne? Ich finde, diese Geschichte, die hilft uns, so diese feine Seite, diese scheinbar unscheinbare Seite der Sünde mehr zu sehen, die in uns allen ist. Aber wie tief unser Problem wirklich ist, das sehen wir erst tatsächlich, wenn wir ans Kreuz schauen, wo Jesus für uns stirbt. Da sehen wir, wie sehr wir das doch wirklich brauchen. Wir selber werden das nie ganz bei uns sehen. Wir müssen es uns immer sagen lassen von Jesus. Das ist die herausfordernde Seite. Der andere Gedanke geht genau in die andere Richtung. Gott liebt uns so sehr, dass er durch Jesus unser Problem löst. Das ist die positive Seite von Ostern. Man muss sich das anschauen. Jesus wusste das ja, dass die das gegen ihn planen. Er hätte fliehen können. Sowohl vorher die ganze Zeit, als auch dann später an Karfreitag. Aber was macht Jesus? Er wartet in Gethsemane auf seine Verhaftung. Er hätte im Gerichtsverfahren vor dem Hohen Rat einfach schweigen können. Sie haben es nicht hingekriegt, die Anklage sauber rüberzubringen. Aber stattdessen liefert er ihnen selbst den Grund, ihn zu verurteilen, Gotteslästerung. Und vor Pilatus, da hätte er sich einfach nur verteidigen müssen. Pilatus wundert sich, warum sagt er denn nichts? Aber er schweigt. Weil es eben der Plan von Gott und von Jesus war, dass genau das passiert, dass Jesus für uns stirbt, für die Sünden des ganzen Volkes, für die Sünden aller Menschen. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Im Hebräerbrief heißt dann, dass Jesus der hohe Priester ist, der nicht ein Tier opfert, nein, der sich selbst opfert für uns. Gott ist so ganz anders als wir. Er ist eben nicht überheblich. Nein, er beugt sich zu uns herab. Er ist nicht gleichgültig gegenüber unserem Problem. Nein, er kommt zu uns und er bringt die Lösung für unser Problem. Er ist nicht feige, nein, er geht diesen krassen Weg, der offensichtlich nötig war für uns. Gott reagiert auf unsere Selbstsucht, unsere Gleichgültigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit. Er reagiert und verurteilt sie, die Sünde. Aber er selbst verurteilt sie an sich selber. Er selbst trägt die Strafe. Er schenkt uns Vergebung durch Jesus für die offensichtlichen, äußerlichen Sünden, die jeder sieht. Und auch für diese innerlichen Sünden, die oft keiner sieht. Auch wir selbst manchmal nicht sehen. Und er schenkt uns durch seine Auferstehung neues Leben. Er löst dieses ganze große Problem. Er bringt die Lösung, er ist die Lösung. Und wenn du das annimmst, dann hast du Vergebung. Dann stirbt dein altes Leben und du bekommst ein neues Leben, so sehr das alte noch da ist. Da ist was Neues in dir, da wohnt Jesus selber in dir. Auch wenn wir noch vieles in uns haben, was nicht erlöst ist, da ist Jesus in uns, wenn wir ihn hineinlassen. Und Schritt für Schritt ändert sich da was. Da kommt Neues in unser Leben rein. Ein Altes geht raus. Das ist, was Ostern mit uns tun möchte. Was Jesus tun möchte durch Ostern und nicht nur an Ostern, sondern jeden Tag. Das ist, was er in seiner Liebe für uns tut, getan hat. Das ist krass. Ja, ist es. Aber so unglaublich gut und heilsam. Ein vierter und letzter Gedanke. Wenn wir aufs Kreuz schauen, auf Ostern, dann werden wir verändert. Ich finde es sehr interessant, wenn ich so auf unsere Gesellschaft gucke, dass dieses Problem der Überheblichkeit gerade sehr stark gesehen wird. Von vielen Menschen, auch gerade Menschen, die gar keine Christen sind. Sie sagen meistens nicht Überheblichkeit, sie sagen meistens Diskriminierung. Diskriminierung gegenüber anderen Menschen. Aber es meint das Gleiche, dass wir uns hier sehen und die anderen da unten irgendwo sehen. Und unsere Gesellschaft versucht, dieses Problem in den Griff zu kriegen, zu lösen, momentan vor allem durch das Thema Sprache. Die Idee dahinter ist, wenn wir anders sprechen oder anders sprechen würden, unsere Sprache verändern, dann würde sich auch in uns selber was ändern. Dann würde sich das mit der Überheblichkeit ändern. Gendersprache hat das Ziel, dass die Überheblichkeit von Männern gegenüber Frauen kuriert wird. Political Correctness in der Sprache hat das Ziel, dass die Überheblichkeit von Einheimischen gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe gelöst wird oder kuriert wird. Ob das der richtige Weg ist und ob das wirklich zieht und ob es nicht neue Probleme und Überheblichkeit schafft, ist die Frage, ist ein großes Thema. Ich will ja nur an der Stelle sagen, der christliche Glaube, der gibt uns ein viel besseres Ding in die Hand, um dieses Problem der Überheblichkeit anzugehen. Wenn ich ans Kreuz schaue, wenn ich auf Jesus schaue, der für mich stirbt, für mich gestorben ist, dann stirbt da auch was von meiner Überheblichkeit. Wenn ich sehe, der ist da genauso für mich gestorben wie für den anderen. Ja, da gibt es Unterschiede. Ja, vielleicht bin ich weiter an manchen Stellen. Und doch, wir sitzen alle im selben Boot. Für alle ist Jesus gestorben. Für alle musste er sterben. Für alle wollte er sterben. Das macht mich demütig. Wenn ich Gottes Liebe in Jesus sehe, dann erkenne ich, wie sehr ich geliebt bin. Dann muss ich mich nicht aufwerten, indem ich andere abwerte. Wenn ich Gottes vergebende Liebe in Jesus sehe und wirklich ergreife, dann werde auch ich über kurz oder lang vergeben. Ich lade dich ein, in den nächsten beiden Wochen bis Ostern immer wieder an diese Sache mit dem Kreuz, mit Jesus zu denken, da drauf zu schauen, da innezuhalten. Die Bibellese hilft uns da, Bibeltexte helfen uns da, Lieder helfen uns da. Bedenke das, was Gott da getan hat durch Jesus. Und bedenke, was das für dich bedeutet und was das an dir geändert hat und was es an dir weiter ändert. Das Kreuz ist eine riesige Herausforderung. Die Diagnose, die es stellt, aber die Lösung, die es bringt, ist noch viel, viel besser. Und deswegen denke ich, eigentlich können wir nur in die Knie gehen vor dem Kreuz und sagen, ja, das ist es. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Wie tief muss Gottes Liebe sein? Das Lied hören und singen wir jetzt als Antwort auf die Predigt. Und ich lade dich ein, das Lied mitzunehmen. Mitzusingen jetzt und mitzunehmen in die neue Woche. Gott segne uns dabei.